Gut. Ja, wie ist gelaufen mit Herrn Wild? Verheddert. Okay. Können wir es entheddern? Was gab's denn?
Ich glaube, wir haben schon drei Gelöst am Ende.
Okay, also gibt es im Moment zum dagewesenen Material noch Fragen? Ja, also die, genau, nicht die, die, also die Unentscheidbarkeit müsste dran gewesen sein von voll mittels via PCP, ne? Und die Nichtausdrückbarkeit von Erreichbarkeit über unendlichen Modellen mittels Kompaktheit.
Genau, da war das
Genau,
Problem mit
da.
der Formel, wo dann anscheinend im Skript steht, es gibt eine Formel und Paul die Formel hinschreiben wollte.
Ach so, die Formel, die sagt, dass etwas ist in n Schritten erreichbar oder was?
Genau.
Genau, ja. Ja, gut. Ist das jetzt die Anzahl, mit der wir rechnen oder kommen noch mehr?
Mindestens einen weiß ich, der noch mit drin sitzt, aber.
Okay.
Was noch mindestens zwei.
Okay. Also, besteht da Überlappung? Also warten wir auf insgesamt drei oder insgesamt zwei?
Ja, okay, ich auch. Dann
Dann
muss ich mir.
zwei.
Aber der war gerade auch, also der war um 10 auch schon nicht da. Nicht mit dem Hör von dem her.
Okay, also nicht unsere Schuld. Gut. Wie sieht's aus? Abgabe nächsten Montag, alles machbar? Wird der Zettel verstanden? Passt das? Sind Fragen zum Zettel? Okay.
Steht einmal FOL nicht entscheidbar, das heißt, die Gültigkeit ist nicht entscheidbar.
Ja, ist ja im Grunde egal, weil ich ja Gültigkeit und Erfüllbarkeit aufeinander reduzieren kann. Also ob die Gültigkeit entscheidbar ist oder die Erfüllbarkeit, das ist egal, nicht? Also ja, aber Gültigkeit ist zum Beispiel richtige Lesart. Ja, gut, dann. Dann können wir ja jetzt spielen, nicht genauer gesagt. Genauer gesagt, befassen wir uns also jetzt erstmal eine Weile mit sogenannten ehrenfeuchtfreies Seespielen. Und zwar ist jetzt unser Ziel, das, was wir nun jetzt gerade gesehen haben, mit der Nichtausdrückbarkeit von Erreichbarkeit, oder überhaupt mal, um mal in den Griff zu kriegen, eben die Ausdrucksstärke von voll, nicht nur über unendlichen, sondern auch eingeschränkt auf endliche Modelle. Ja, und da eben mal ein paar Techniken zu entwickeln. In der Theorie von First-Order-Logik über unrestringierten Modellen, also womöglich unendlichen Modellen, spielt eben diese Kompaktheit eine ganz zentrale Rolle. Also Kompaktheit erlaubt einem praktisch, so immer auf den Schlag irgendwelche Modelle zu bauen, einfach weil man irgendwelche unendlichen Formelmengen hinschreiben kann. Dann sagt man einmal, gut, das ist offenbar endlich erfüllbar, also kriege ich ein Modell, was die gesamte Formelmenge erfüllt. Das ist also so ein modelltheoretisches Wunder, was man eben allein der Vollständigkeit ja verdankt. So, und das hat man über endlichen Modellen nicht zur Verfügung. Also über endlichen Modellen bricht einfach deswegen die gesamte bekannte Modelltheorie, wie man sie, was weiß ich, in Chunk-Hiesler oder sowas nachlesen kann, zusammen. Deswegen ist das also ein gesonderter Zweig der Logikforschung, der eben von besonderem Interesse ist für die Informatik. Kurz gesagt, endliche Modelltheorie ist Datenbanktheorie. Nicht? Denn was ist eine Datenbank? Eine Datenbank ist ein Haufen Informationen über endlich viele Individuen. Ja, also mehr als endlich viele Individuen kriege ich nun mal in so einer Datenbank nicht unter. Es sagt mir, welche Relationen zwischen diesen Individuen bestehen. Ja, also das weiß ich, wem das Haus in der Goethestraße 23 gehört und sowas. Ja. Und insofern ist es also schlicht und einfach eine endliche First-Order-Struktur. Ja, also ein Modell für bestimmte Signaturen in Logik erster Stufe. Und diese Signaturen, die nennt man dann Datenbankschemata. Also jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Ja. So, das heißt also, wenn ich da eine Modelltheorie betreiben will, also praktisch die Theorie eben solcher Datenbanken und Dinge, die ich drüber sagen kann, auch zum Beispiel Queries, die ich drauf fahren kann. Queries sind nichts als First-Order-Formeln mit offenen Variablen. Ja, und die Erfülltheitsmenge so einer First-Order-Formel mit offenen Variablen, das ist das Resultat meiner Query modulo anderthalb syntaktischen Dingen, die mir sagen, welche Variablen ich wirklich wissen will und welche ich nur irgendwie existenziell füllen will. Ja, sind also Projektionen von solchen Dingern sind Queries. So, daher also dieses starke Interesse der Informatik an endlicher Modelltheorie. Nicht die großen Datenbankkonferenzen und zum Teil die Logikkonferenzen in der Informatik, die werden auch oder sind lange dominiert worden und werden zum Teil noch dominiert von endlicher Modelltheorie. So, und da muss man jetzt also irgendwie mit einem Ersatz herkommen für die Kompaktheit, die eben verloren gegangen ist im Endlichen. Und der hauptsächliche Ersatz, naja, ist mehrerlei, aber also Dinge, die hier noch drauf aufbauen, aber so das ganz Grundlegende dabei sind eben diese ehrenfeuchtfreie C-Spiegel. Was tun die? Die definieren mir eine Äquivalenz auf Strukturen. Die sagen mir also, wann sind zwei Strukturen vom Standpunkt der Logik erster Stufe aus ununterscheidbar. Und man kann das auch ohne Spiele formulieren und in der Tat die ursprüngliche Formulierung, ich glaube, das ist die von Ehrenfeucht, die war ohne Spiele und dann kam der andere, ich kann es jetzt falsch rum sagen, vielleicht, ich weiß es nicht, dann kam der andere von den beiden und hat dann diese spieltheoretische Variante entwickelt, die einfach schöner zu erklären ist und auch didaktisch toller. So, deswegen machen wir die jetzt zuerst. Also, das fängt an mit einem Grundbegriff. Nehmen wir uns mal her, zwei Modelle derselben Signatur, sage ich jetzt nicht dazu, A und B. Und sagen wir mal, ich hätte so einen Vektor von Individuen, den schreibe ich mal A quer, das ist also so ein N-Tupel von Individuen in dem ersten Modell. Nicht? Also hier in Lateinisch A schreibe ich ja als den für den Träger von diesem Deutsch A hier. Und entsprechend b quer in b hoch n, also zwei gleich lange Vektoren von Individuen. So, dann kann ich dieses Paar bilden, a quer, b quer, und ich sage, dieses Ding sei ein partieller Isomorphismus allgemeiner Konventionen. In allen Gebieten folgend kürze ich Isomorphismus mit ISO ab. Wenn Folgendes gilt. Und zwar sind das zwei Bedingungen. Naja, gut. Was heißt Isomorphismus? Isomorphismus heißt in beiden Richtungen strukturerhaltende Abbildung. Ja, also das soll also irgendwie sicherstellen, dass die Strukturen hier und da gleich sind. Ja, partiell heißt es dann deswegen, weil ich nicht mir die gesamten Modelle angucke, sondern nur das, was in den Elementen, die in A beziehungsweise in B vorkommen, stattfindet. Und ja, insbesondere soll hier also, ne, also eine Struktur erhalten, in beiden Richtungen strukturerhaltende Abbildung heißt insbesondere immer eine Bijektion. So, das heißt also, ich werde jetzt erstmal sicherstellen, dass die Dinge mir tatsächlich eine Bijektion definieren. Also, ich verlange, für alle Indizes I und J gilt, die A's an den entsprechenden Stellen sind dieselben, genau dann, wenn die Bs dieselben sind. Erläutern wir das gleich noch. Das heißt, wenn ich das hier als Abbildungsvorschrift begreife, ich will also immer das Ite A abbilden auf das Ite B. Damit habe ich eine partielle Abbildung auf den Deutsch A, weil ich die anderen Elemente von A eben nicht abbilde. Ja. Das hier ist eine Bijektion zwischen diesen beiden endlichen Mengen, die also von den endlich vielen Elementen in meinen beiden Vektoren aufgespannt werden. Nicht? Also wohlgemerkt, ich lasse zu, auch wenn das real kaum auftreten wird, dass hier Elemente sich wiederholen. Das heißt also, das hier sind eventuell nicht N-Elemente, sondern womöglich weniger, wenn da Doppler vorkommt. Ne? Aber es sind auf beiden Seiten gleich viele und vor allem ist eben die Abbildung, die hier definiert wird. Nun, die ist erstens sowieso mal tatsächlich definiert, will sagen, wenn ich hier bei verschiedenen Indizes das gleiche A bekomme, dann darf ich das ja, wenn ich eine Abbildung definiere, nur auf eine Art abbilden. Ja, gut, es wird abgebildet im einen Falle auf BI, in anderem auf BJ. Und diese Bedingung hier, die sagt mir gerade, die sind aber in Wirklichkeit gleich. Das heißt, ich habe hier Wohldefiniertheit. Dann habe ich Injektivität, ja, also wann immer hier gleiche Bs rauskommen, BI gleich BJ, dann stammen die hier vom gleichen A. Und ich kann auch sehen, dass ich Surjektivität habe. Warum kann ich das sehen? Das sehe ich einfach aus Anzahlgründen. Ja? Diese Bedingung sagt mir, es gibt, also diese beiden Mengen sind gleich groß, sagt mir das. Ja, es sind gleich lange Vektoren, die gleich viele Doppler enthalten, also sind die beiden Mengen gleich groß. Und jede injektive Abbildung zwischen gleich großen endlichen Mengen ist auch surjektiv. Ist klar, ne? Also wenn ich zwei dreielementige Mengen habe und eine injektive Abbildung von der einen dreielementigen Menge in die andere dreielementige Menge, dann ist die auch surjektiv. Kennt jeder? Das sogenannte, auf Deutsch heißt es Schubfachprinzip, genau, also auf Englisch Pigeonhole Principle. Nicht, wenn ich drei Gegenstände in drei verschiedene Schubladen tun will, dann kommt in jede Schublade ein Gegenstand. So, das ist die erste Bedingung, die mir also, wie gesagt, nur einmal sicherstellt, dass ich da wirklich eine Bijektion definiere. Und zum anderen soll das eben strukturerhaltend sein. Das heißt, wie wollen wir das formulieren? Na, die Struktur besteht jetzt mal der Einfachheit halber nur in Prädikaten. Also wir vergessen jetzt für den gesamten Rest der Zeit die Funktionssymbole. Muss man das irgendwo mal ausdrücklich sagen vielleicht. Ja, also wir machen jetzt die ganze Zeit der einfache Teil immer nur den Fall, wo wir nur Prädikatensymbole haben. Wir können ja kodieren. Ne? Also wir können Funktionssymbole im Zweifel rauskodieren. So, das heißt also, die Struktur, die ich erhalten will, sind die Prädikatensymbole bzw. deren Interpretation. Das heißt, wenn ich mir so ein Prädikatensymbol hernehme, stelle ich halt K aus meiner Signatur Sigma. So, dann soll das von K-Elementen auf der einen Seite genau dann erfüllt werden, wenn es von K-Elementen auf der anderen Seite erfüllt wird. Gut, das ist jetzt von der Schreibweise her ein bisschen blöd, weil ich K-Elemente natürlich indizieren muss und die Dinger sind aber schon indiziert. Das heißt, wir kriegen jetzt Doppelindizierung. Was hilft's? Ja? Das heißt, wenn ich also Elemente AI1 bis AIK habe in dem A und dieselben, ich muss nicht das doppelt machen, ich brauche nur die Indizes aufzulisten. Halt. So. So, ich stelle mir vor, ich hätte jetzt also K, na, das ist nicht hübsch geschrieben, das I hier, hätte K Indizes I1 bis IK aus meinem Indexbereich 1 bis N. So, und dann gilt wenn ich dieses Tupel bilde aus den entsprechenden A's mit Indizes I1 bis IK, das ist genau dann in der Interpretation von P auf der linken Seite, wenn das gleiche Tupel, aber jetzt auf der anderen Seite BI1 bis BIK, also die bijektiven Entsprechungen meiner AI1 bis AIK hier, wenn das in der Interpretation von dem B liegt. So, uff. Ja, also das ist jetzt ein partieller Isomorphismus. Nicht? Wie gesagt, das hier ist die Strukturerhaltungsbedingung. Also ein Isomorphismus würde ich definieren einfach als eine bijektive Abbildung zwischen den beiden Grundbereichen, die genau diese Bedingung hier sicherstellt. Ja, also dann mit der Abbildung ausdrücklich reingeschrieben. Und partiell notieren wir das so. Wir illustrieren das mit Bildchen. Also irgendwie. Ha. So, machen wir mal. Also irgendwie so. Und meinetwegen noch, was weiß ich. So, ja, kommt nicht so drauf an. Also hier haben wir meinetwegen A. Wir haben ja jetzt nur eine Relation und diesmal binär und die male ich durch Pfeile hin. Das Ding hat 5 Elemente. Machen wir hier rechts mal irgendwie B. Das interpretiert dieselbe Relation. Sagen wir mal so, ja. So, die beiden Modelle sind erkennbar nicht isomorph. Ja, das Ding da sieht echt anders aus als das da. Sie haben noch nicht mal gleich viele Elemente. Ja, also ich würde überhaupt keine Bijektion zwischen den beiden hinkriegen, schon gar keine strukturerhaltende. So, aber wenn jetzt meinetwegen hier A1 und da A2 sind und ich nehme mal hier B1 und B2, dann ist das ein partieller Isomorphismus. Nicht? Wir checken das mal durch. Ja, also hier gut, diese Bedingung hier, die ist rechts und links fast immer falsch, außer I ist gleich J, in welchem Falle sie auf beiden Seiten wahr ist. Das klappt also wunderbar. Das Entscheidende ist dann hier diese zweite Bedingung. Okay, wenn also ein Paar von A's links in Beziehung steht, dann soll also das entsprechende Paar von B's rechts auch in Beziehung stehen. Naja gut, das kommt hier nur mit 1, 2, ja, also A1 steht in Beziehung zu A2 und wenn ich dann die Indizes beibehalte, B1 steht auch in Beziehung zu B2 und umgekehrt, ja, das heißt, das passt genau. Dagegen wenn ich jetzt hier B' mal als Variante rot markiere und hier auch in der umgekehrten Richtung einfüge, das wäre kein partieller Isomorphismus mehr, ja, denn hier habe ich auch von B2 nach B1, aber hier nicht von A2 nach A1. So, nicht? Das, mit anderen Worten, wenn ich mir nur das Teilmodell rauspicke, was also hier von den Bs aufgespannt wird und hier von den As, dann ist das im ersten Falle, also ohne meine Ergänzung hier, ja, isomorph, also völlig gleich aussehend und hier mit der Ergänzung eben nicht mehr. So, dann brauchen wir ein bisschen Notation. Wir wollen jetzt diese Vektoren von Werten, also diese A-Quers und B-Quers und so weiter, die wollen wir jetzt als Ersatz für unsere bisher da immer hingeschriebenen Umgebungen verwenden, die wir gebraucht haben, wenn wir Erfülltheit einer Formel definieren. So, das heißt also hier so ein A-Quer, das ist jetzt die implizite Angabe einer Umgebung. Na. Und zwar einer Umgebung Eta. Die mir irgendwelche Variablen x, y, was die jeweils genau sind, wird also aus dem Kontext klar sein. Ja, das werden die freien Variablen sein der Formel, die mich interessiert. Gerade auf diesen Iten, diese Ite-Komponente von dem A-Quer abbildet, das AI. Ja? So möchte ich es eigentlich schreiben. Ja, man darf jetzt endlich das also so schreiben, wie man es immer schon wollte, statt also so ein unendliches Objekt da, so eine Umgebung, die mir allen variablen Werte gibt, immer angeben zu müssen. Da schreiben wir einfach so eine Liste von Werten drin und meinen damit, der erste Wert ist der, den wir für die erste Variable einsetzen, der zweiten für die zweite Variable und so weiter. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen den Quantorenrang. So, den schreiben wir QR von Phi. Dankenswerterweise kürzt sich das auf Deutsch genauso ab wie auf Englisch. Ja, also QR von Phi ist, der Quantorenrang von Phi. Das ist die Schachtelungstiefe von irgendwelchen Quantoren, also Allquanta oder Existenzquantor in Phi. Nur ein Beispiel. So, hier haben wir eine freihand gewählte Formel in Logik erster Stufe. Das ist der Quantorenrang von dem Ding. Ja, zwei. Ne? Ja, gut. Muss man nach Missverständnissen checken. Ne? Also der Scope von dem A, von dem für alle x hier, der ist eben da zu Ende. Ja, das bezieht sich nur auf diese Gleichheit x gleich y. Hier ist da Schluss. Hier sind also diese beiden ineinander geschachtelten Quantoren und das war's. Ja, das heißt also QR von dem Ding ist 2. Und naja, man kann auch eine rekursive Definition dafür angeben, was der Quantorenrang, das ist Übung im Programmieren, ja, brauche ich jetzt nicht. So, das ist also der Quantorenrang und damit definiere ich jetzt erstmal meine logische Ununterscheidbarkeitsrelation. Das ist das, was wir nachher in Beziehung setzen wollen, hatte ich eingangs angekündigt. Ja, wir wollen eine semantische Ununterscheidbarkeitsrelation definieren, die haben wir noch nicht, die uns garantiert, dass zwei Strukturen, ein Wort, das ich immer wieder verwende, weil es in der Literatur so auftaucht, dann führen wir es mal offiziell ein. Also so ein Ding bestehend aus einem Modell und einem Vektor von Werten, das heißt eine Struktur. So, und wir wollen jetzt also Ununterscheidbarkeit von Strukturen uns angucken, einerseits semantisch und andererseits eben hinsichtlich der Logik, also hinsichtlich der Formeln, die die Dinge erfüllen. So, das ist jetzt erstmal der logische Begriff. Mit wie vielen Strichen wollte ich das zeichnen? 2. So, und zwar indizieren wir den über eine Zahl m und die ist gerade der maximale Quantorenrang, der uns noch interessiert. Ja, das heißt also, 2 solche Strukturen sind logisch ununterscheidbar bis Rang m, wenn, ja, das kann nun jeder raten, nicht? Also für jede Formel soll gelten, ja, gut, erstens will ich sie einschränken auf einen maximalen Quantorenrang, ja, also ich will nur solche Formeln mir angucken, die gegebenen maximalen Quantorenrang haben. Dann muss ich technisch gesehen darauf einschränken, dass ich die Formeln auch interpretieren kann. Das heißt, die dürfen höchstens so viele Variablen haben, wie hier Werte zur Verfügung gestellt werden. Ja, das heißt also, also die Variablen von phi, die sollen alle in x1 bis xn liegen. Das heißt, für jedes dieser xis habe ich hier einen Wert. Nicht, n ist gerade die Länge meiner Vektoren a quer und b quer. Das habe ich jetzt nicht geändert, ne, wie oben. So, für jede solche Formel soll gelten, nun ja, die erste Struktur bestehend aus Deutsch a und a quer erfüllt phi genau dann, wenn die zweite Struktur Deutsch b und b quer phi erfüllt. Das heißt also, das hier hat eine Lesart. Ja, das hier. Das hier liest sich a und a quer oder Deutsch a und a quer sowie b, Deutsch b und b quer sind m-äquivalent genau dann, wenn sie dieselben First-Order-Formeln vom Quantorenrang maximal n erfüllen. Bleiben wir nochmal hier. Was hat das alles miteinander zu tun? Gut, wir sehen es auch da oben. Also, wir sehen hier nochmal A1, A2 und auf der anderen Seite B1, B2. So, jetzt gucken wir uns mal an, Null-Äquivalenz. Wann sind zwei Formeln Null-Äquivalent, zwei Strukturen Null-Äquivalent? Jetzt rein definitionsgemäß. Ja? Nee, das stimmt nicht. Also es gibt Formeln mit Quantorenrang 0. Welche Formeln haben Quantorenrang 0? Ja, also ganz Aussagenlogik ist es nicht, aber was dürfen sie nicht enthalten? Also ne, Formeln ohne Quantoren, also quantorenfreie Formeln, die haben Quantorenrang 0. Ja, das heißt also, das heißt, ich muss mir überlegen, wann erfülle ich dieselben Formeln vom Quantorenrang 0? Also von wann erfülle ich dieselben quantorenfreien Formeln? Gut, das kann ich sofort reduzieren. Es reicht dafür, dass ich dieselben atomaren Formeln erfülle. Ja? Das sehe ich sofort durch Induktion über die Boolschen Operatoren. Ne? Also eine quantorenfreie Formel ist ja eine Boolsche Kombination von atomaren Formeln. Und wenn ich die atomaren Formeln alle gleich evaluiere, links und rechts, dann gilt das auch für Boolsche Kombinationen davon, die ja einfach von den atomaren Formeln direkt auszurechnen sind. So, das heißt also, ich muss gucken, wann erfülle ich die gleichen atomaren Formeln? So, was sind atomare Formeln? Atomare Formeln sind Gleichheit und atomare Prädikatenanwendung. So, und das hier, das kommt genau hier vor. Ja? Zum Beispiel hier eine Gleichheit, die nach meiner Definition hier ja nur Variablen x1 bis xn verwenden darf. Ja, also so eine Gleichung ist der Form xi gleich xj. Und die wird auf einer dieser Seiten erfüllt, genau dann, wenn ai gleich aj bzw. bi gleich bj ist. So, hier steht also, wenn ich so einen partiellen, also dazu ein partieller Isomorphismus zu sein, gehört auf beiden Seiten werden dieselben atomaren Gleichungen erfüllt. Naja, also Funktionssymbole hatte ich mit gutem Grund rausgeworfen, ja, sonst müsste ich da ja auch entsprechende Klauseln zu haben. Also das hier sagt mir, wenn die Gleichungen alle nur zwischen Variablen sind, wie es der Fall ist, wenn ich keine Funktionssymbole habe, dann werden hier links und rechts dieselben Gleichungen erfüllt. Und hier steht, links und rechts werden dieselben atomaren Prädikatenanwendungen erfüllt. Nicht? Denn auch eine atomare Prädikatenanwendung wird bestehen aus Anwendung von P in diesem Fall auf irgendwelche Variablen, welche das sind, lege ich einfach durch die Wahl dieser Indizes fest. Und dann ist hier also links die Prädikatenanwendung erfüllt, genau dann, wenn das rechts der Fall ist. So, das machen wir nachher noch formal. Aber was wir sehen ist also, wenn hier eine Null steht, ja, dann also Null-Äquivalenz ist gerade partielle Isomorphie. So, insofern verwundert es also nicht, dass diese partielle Isomorphie da auftaucht. Ja, nur die Quantoren müssen wir halt noch irgendwie da reinbringen. So, schaffen wir die Spieldefinition noch? Ja, die schaffen wir noch. So, also wir definieren jetzt mal unser ehrenfeuchtfreies C-Spiel. Und zwar hat das einen Parameter, die Rundenanzahl. Und da verwende ich nicht ohne Grund denselben Buchstaben wie da für den Quantorenrang. So, also ich definiere jetzt das ehrenfeuchtfreies C-Spiel in m Runden. Erstmal sage ich, wer mitspielen darf. Zwei Spieler, einer heißt S wie Spoiler und der andere D wie Duplicator. So, Spoiler will nachweisen, dass die beiden Strukturen, die wir vor uns haben, also sagen wir nochmal hier deutlicher, also auf AA quer und BB quer, ne? Genauer gesagt. Also ich habe gegeben zwei so Strukturen, von denen jetzt etabliert werden soll, ob die ununterscheidbar sind oder nicht. Und Spoiler will das kaputt machen und Duplicator will es durchsetzen. Und das Spiel besteht im Wesentlichen darin, dass also Spoiler was vormacht und sagt, hey, nun mach mal, und Duplicator macht es nach. Und wenn Spoiler nicht mehr kann, hat Duplicator gewonnen und umgekehrt. Also, so, die Spielpositionen in so einem Spiel, die heißen üblicherweise Konfigurationen. In diesem Falle sind das solche Paare, A quer Strich, B quer Strich. Und na, wie wollen wir es formulieren? Das ist jetzt ein bisschen. Ich verlange einfach mal, gucken, ob wir damit jetzt auf die Schnauze fallen. Also ich verlange einfach mal die Dinger, also nur solche Paare sind Konfigurationen, die partielle Isomorphismen sind zwischen den beiden Seiten. So, und zwar, nicht, also da, wie verstehen wir das? Das ist also hier einmal ein Vektor von Werten, da ein Vektor von Werten und die fangen jeweils an mit den Werten, die initial gegeben sind. So, was ich mir da vorstelle ist, am Anfang haben wir keine Quantoren, ja, da haben wir nur A quer und B quer, das muss halt ein partieller ISO sein, wenn nicht, ist das Spiel gleich zu Ende, ja, dann hat sofort der Spoiler gewonnen. Naja, dann ist es blöd zu formulieren. Ne? Nee, also es hatte doch einen Grund, dass ich das nicht verlangt habe. Okay, wir verlangen es nicht, wir wäschen das wieder weg, wir verlangen es erst am Ende, was fast dasselbe ist. So, aber das stellen wir uns jedenfalls vor, das sind Kandidaten für partielle ISOs. So, und immer wenn wir ein Quantor sehen, dann müssen wir ja da praktisch eine neue Variable mit dem Wert belegen und dadurch verlängern sich eben links und rechts diese Vektoren. So, dann gibt es eine initiale Konfiguration, das ist einfach die ursprünglich gegebene, das ursprünglich gegebene Paar von Wertevektoren. Und dann gibt es Züge, Spielzüge. Und zwar jetzt nur, also eigentlich sind die in jeder Runde gleich. Ich gebe jetzt die Rundennummer an, damit ich gleich meine Indizes richtig in der Hand habe, die ich brauche. So, und ich sage, als erster ist S dran, der Spoiler, der darf immer vorlegen. So, Spoiler wählt ein Individuum, mit dem jetzt der Vektor verlängert wird, entweder in A oder wenn er will, in B. Er darf sich also aussuchen, auf welcher Seite er zieht. Und Duplicator muss dann auf der anderen Seite ziehen. Der wählt also irgendein Element. Ja, hier in dem Fall, wo er ein A gewählt hat, der Spoiler, er wählt Duplicator in B. Oder im anderen Falle, wo Spoiler in B gewählt hat, wählt Duplicator in A. Und dann ist die neue Konfiguration, die ist dann, na, wie schreiben wir das? Wenn die Konfiguration vorher so aussah wie hier oben, ja, also A quer Strich, dann verlängert sich das hier um A, na gut, das ist konjunktiv, aber egal, A n plus i und auf der anderen Seite entsprechend um b n plus i. Das heißt also, es wird einfach auf beiden Seiten was an diesen Vektor rangehängt. Spoiler darf zuerst ziehen und Duplicator zieht dann als zweiter. Und war etwas salopp und unmathematisch formuliert. Ja, die Gewinnbedingung ist, dass Duplicator gewinnt, wenn am Ende ein partieller ISO erreicht wird. Und wenn nicht, gewinnt Spoiler. So, das alles, was wir heute schaffen, sind noch kurze Fragen. Okay, also wir beschäftigen uns Montag noch damit. Montag Abgabe des Zettels natürlich, aber besprechen können wir ihn ja noch nicht. Gucken uns solche Spiele mal im Detail an und sehen uns an, was das soll. Ja, also der Punkt ist eben in der Tat, nachher, wenn Duplicator hier gewinnt, dann ist tatsächlich hier M-Äquivalenz etabliert. Und es gibt sogar eine Umkehrung, die nicht ganz so universell gilt, aber auch noch größtenteils. Und ja, da werden wir uns einfach ansehen, wie das funktioniert. Bis dann. Das ist in der Modallogik ähnlich. Da gibt es Bisimulationsspiele, da sind die Regeln ein bisschen anders, was dem entspricht, dass die Sprache eingeschränkter ist. Die Idee ist die gleiche. Ich habe da eingeschränkte Regeln. Ich habe immer nur zwei Individuen, links und rechts jeweils eins. Und ich darf immer nur entlang der Kanten ziehen. Das ist hier anders. Ich darf irgendwo ins Modell reinziehen. Und das, wenn man sich anguckt, wie die Sprache dann gebaut ist, dann ist auch klar, warum das so funktionieren muss. Denn die Modaloperatoren, die ziehen ja auch immer längs irgendwelcher Kanten, während hier die Existenzkontoren irgendwo hingehen können. Und ich, das ist das andere, dass ich immer nur ein, also ein Paar von jeweils einem Zustand auf jeder Seite habe, das entspricht dem, dass die Formeln effektiv alle unleer sind. Die werden ja auch nur in einem Zustand ausgewertet, hier dagegen in über vielen Variablen.